ARD.
Hubschrauber, die über der Stadt kreisen, Autos, die mit getönten Scheiben von A nach B fahren und Absperrungen, die rund ums Weiße Haus aufgestellt werden. Das alles ist in Washington überhaupt nicht ungewöhnlich, aber so ein NATO-Gipfeltreffen gibt's dann doch nicht jede Woche. 3 Tage lang sind die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der NATO-Partnerländer hier zusammengekommen, um das 75. Jubiläum des Militärbündnisses zu feiern. Was dabei im Mittelpunkt stand und welche Beschlüsse sie getroffen haben, darum geht's jetzt.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Today, NATO is more powerful than ever. 32 nations strong.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Isabel Karas und bei mir ist Katrin Brandt und uns zugeschaltet Gudrun Engel. Ihr beide habt das Gipfeltreffen in den letzten Tagen für die Radio- und Fernsehprogramme der ARD begleitet. Lasst uns mal mit was ganz Banalem anfangen, was mich wirklich interessiert. Wie läuft so ein Gipfeltreffen überhaupt ab? Ich habe eigentlich keine Ahnung.
Meinst du jetzt den Teil, der uns Journalistinnen und Journalisten betrifft oder den der Politiker?
Erstmal lasst uns mit den Politikern und Politikerinnen anfangen. Ich frage mich, wenn so viele Menschen auf einem Haufen zusammenkommen, ist das eher wie so ein Klassentreffen oder ist das sehr strukturiert? Alle haben ihre Pläne und wissen, dann bin ich da, dann spreche ich dort, dann ist meine Pressekonferenz hier.
Also die sind tatsächlich sehr eng getaktet. Es ist, würde ich sagen, eine Mischung aus dem, was du beschreibst. Also zum einen hat jeder von denen natürlich einen riesen Pressestab dabei und eine ganz eigene Agenda und weiß, da treffe ich den, da treffe ich den und nebenbei mache ich hier noch ein Interview und da noch ein Interview, so wie Annalena Baerbock, die ja dann bei CNN spontan noch aufgetaucht ist und so. Und gleichzeitig ist es aber wie ein Klassentreffen, weil die sich natürlich alle aus einem anderen Zusammenhang noch kennen und treffen regelmäßig. Die europäischen Außenminister treffen sich ja zusammen regelmäßig, die Verteidigungsminister treffen sich regelmäßig. Also die kennen sich schon auch so, die kennen sich aus bilateralen Treffen. Das heißt, es ist eine Kombination aus Klassentreffen und eng getaktet, würde ich sagen.
Aber natürlich mit Raum für Improvisation, weil das haben wir ja erlebt, was Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius und auch Annalena Baerbock, die Außenministerin, angeht, die müssen dann plötzlich noch Interviews dazwischen schieben, weil sie irgendwas verkünden, was dann in Deutschland so sensationell Wellen schlägt. Also gerade Scholz und Pistorius mussten ran und mussten erklären, wieso denn die USA auf einmal wieder auf die Idee kommt oder überhaupt darf, dass sie ab 2026 Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert. Da hatten die beiden, glaube ich, Interview, was ist der Plural von Marathon? Marathons, die dann noch eben eingepflegt werden mussten. Das war auch eine ganz interessante Geschichte.
Und jetzt darfst du gleich noch sagen, wie es für euch war, auch Klassentreffen oder wie kann man das beschreiben? Wie dicht seid ihr überhaupt rangekommen ans Geschehen?
Also am Geschehen waren wir nicht sehr dicht dran. Das ist bei diesen ganzen Gipfeln oder also überhaupt bei Gipfeln eigentlich so, dass die Politiker in der Regel sehr weit weg sind. Hier war das vergleichsweise noch nah dran, aber natürlich alles mit Sicherheit abgesperrt. Ich finde das immer ganz lustig. A, sieht man natürlich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zusammenhängen, die man lange nicht gesehen hat. Großes Hallo. Und dann ist für mich immer ein sehr lustiges Element im Laufe des Gipfels, tauchen dann immer Minister oder sogar Regierungschefs in diesem riesigen Pressesaal auf. Und wir machen dann immer, erkenn deinen Regierungschef. Und dann stellt man fest, oh, da müsste ich nochmal nacharbeiten. Ist das? Oh, ich habe dann irgendwann den Außenminister von Polen fast erkannt. Und dann kommen dann irgendwelche Osteuropäer, die man auch nur so ganz vage kennt. Man kann immer sehen, da kommt ein Mensch im Anzug mit Sicherheit und anderen Leuten drumrum und alle Journalisten stürzen sich drauf, dann rennt man hin und guckt, ist das jemand, den ich kenne, der für mich wichtig ist. Das gibt dann immer wirklich eine so eine Welle, die dann durch diesen Pressesaal zieht und wenn man Glück hat, sieht man auch den Pressesprecher vom Kanzler dann auch mal. Also das ist immer so, das gibt immer so lustige Dynamiken.
Und ich fand tatsächlich, dass es ausgesprochen gut organisiert war. Es waren 2000 Journalisten akkreditiert, das ist ja schon durchaus eine Menge, in diesem riesen Convention Center. Und ich fand, das war gut organisiert, denn für uns war das natürlich, für Katrin und mich auch ein bisschen zusatzaufregend, weil wir ja quasi für die ARD dieses Jahr die GastgeberInnen waren, weil wir normalerweise sind wir ja die, die zu den Gipfeln irgendwo hinreisen und dann dort von anderen Teams aufgenommen werden. Und wir waren ja jetzt quasi dieses Jahr in der Rolle, dass wir dann die Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und aus Brüssel mit bei uns im Team aufgenommen haben. Und ich finde, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert.
Genau, nachdem wir die nötigen Mengen an Süßigkeiten, Obst und Keksen hingestellt hatten. Also gerade die sauren Gummibärchen gingen weg wie nix.
Und was ja hier auch kursierte in unseren Studio-Chats war, bringt euch was zum Anziehen mit. Es scheint kalt gewesen zu sein, oder?
Oh Gott, war das kalt. Also es gab genau zwei Aggregatzustände bei diesem Gipfel. Entweder man war draußen bei gefühlt 43 Grad. Das war dann, wir standen alle aufgereiht und es sah ehrlicherweise mehr so aus wie ein Wett-T-Shirt-Contest bei allen. Und dann gab es den zweiten Aggregatzustand, der war halt Eisfuß. Das war im Pressezentrum, weil es da einfach so dramatisch runtergekühlt war, dass wir uns wirklich zum Teil zwei oder drei Jacken übereinander gezogen haben und den Vogel hat unsere Cutterin abgeschossen gestern, die hat halt wirklich Handschuhe angezogen.
Ja, aber wenn du die Finger die ganze Zeit bewegen musst. Wett-T-Shirt trifft Eisfuß, ist für mich eine sehr schöne Beschreibung. Und eine Sache möchte ich dann noch wissen, weil ich habe mir sagen lassen, die Musik, die ist euch ordentlich auf die Nerven gegangen.
Simon, jetzt bist du dran. Genau, Simon, unser Techniker, der konnte hinterher schon mitsingen. Das war, ich weiß nicht, was das war. Also es war so Marschmusik.
Offensichtlich. Irgend so ein Marsch.
Ja, irgendwie, also in einer Endlosschleife. Ich hatte das Gefühl, Gudrun, das Gleiche haben wir beim D-Day auch schon gehört. Also die haben offensichtlich, die Amerikaner haben eine Platte, die nehmen sie immer mit. Und es ist ganz, ganz grässlich.
Okay, damit haben wir die schönen Dinge einmal besprochen. Jetzt kommt der Ernst des Gipfels. Ein Schwerpunkt war ja unter anderem die Unterstützung der Ukraine, die ja immer noch von Russland angegriffen wird. Wie soll der weitere Support für die Ukraine aussehen? Was wurde bei diesem Gipfeltreffen entschieden?
Also im Prinzip kann man das Ganze in zwei Kategorien teilen. Das eine sind halt Zusagen, die gemacht wurden für 5 Patriot-Systeme, für F-16-Kampfjets von Norwegen, den Niederlanden und Dänemark und für 40 Milliarden weitere Militärhilfen. Also das ist mal das eine, was halt ganz konkret jetzt dahin fahren soll oder hinfliegen soll oder wie auch immer, wo es auch heißt, die F-16 sind sogar schon unterwegs dahin. Das ist das ganz Konkrete und das andere ist ja dann mehr so dieses Diffuse, kann denn jetzt die Ukraine in die NATO eintreten, ja oder nein? Mhm. Da hieß es dann nochmal, wurde lang gerungen in der Abschlusserklärung, wie formuliert man das? Jetzt hat man den Begriff irreversible gewählt, also ist unwiederkehrbar. Unumkehrbar, genau. Aber einen richtigen Einladungsbrief kann man ihnen halt noch nicht geben. Also das war jetzt so ein bisschen Hinhaltetaktik. Ich glaube, für die Ukraine kann man sagen, ist es trotzdem gut gelaufen, weil das eine ist halt perspektivisch Zukunft und das andere ist gerade ganz konkret, weil es gerade eben brenzlig ist.
Genau, und es gab noch einen Aspekt, den hat Selenskyj gestern Nachmittag so auf den letzten Metern nochmal sehr groß gefahren, hat dafür aber auch wenigstens zwei Abfuhren kassiert, bei denen ich jedenfalls dabei war. Er möchte ja sehr gerne die Waffen, die aus dem Westen geliefert werden, nutzen dürfen, um Ziele in ganz Russland anzugreifen. So, im Moment gibt es ja nur die Genehmigung, dass er das im Umfeld von Kharkiv macht. Das ist diese Stadt an der russischen Grenze. Die britische Regierung hat ihm signalisiert, die neue britische Regierung, muss man sagen, dass das für sie in Ordnung geht, dass er britische Waffen da abfeuert. Aber sowohl Kanzler Scholz als auch US-Präsident Biden haben klargemacht, nee, wollen wir nicht. Scholz hat sehr deutlich gesagt, für ihn ist da die Gefahr, dass aus diesem Krieg Russland-Ukraine dann ein Krieg Russland-NATO wird. Das möchte er nicht. Da musste also Selenskyj unverrichteter Dinge, zumindest was diese beiden großen Waffenlieferanten angeht, abziehen.
Aber insgesamt, sagt ihr, lief es aus Sicht der Ukraine wahrscheinlich ganz gut. Das war ja auch, wie ich gemeint habe, schon das Schwerpunktthema. Welche politischen Themen gab es sonst noch? Also worauf lag außer der Ukraine der Fokus aus eurer Sicht?
Also eine Geschichte, die man noch herausheben könnte, da sind natürlich, werden immer sehr, sehr lange Textdokumente am Ende veröffentlicht mit viel Pathos, mit großen Worten und sowas. Die NATO hat sich, das fand ich noch interessant, eben darauf verständigt, China zu rügen. China liefert Militärkomponenten oder Komponenten für die Waffenproduktion nach Russland und ist damit aus der Sicht der NATO ein aktiver Teil dieses Konfliktes, in dem China eben Russland in den Stand setzt, weiterhin Waffen zu produzieren und die Ukraine angreifen zu können. Da hat die NATO gefordert, dass sich das ändern muss. Das war so ein Punkt, der mir noch in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, das ganz Grundsätzliche ganz spannend war, weil China hat ja sofort darauf reagiert. So, und auch Russland hat ja Stantepete reagiert auf die Stationierung der Marschflugkörper in Deutschland. Also man hat schon so gemerkt, so ja, die NATO trifft sich hier und klopft sich auf die Schulter und sagt, wir sind geschlossen und wir sind einig und wir sind die geilsten und wir sind das beste Verteidigungsbündnis der Welt, ole. Und die anderen, die nicht mitmachen dürfen, haben das sich schon sehr, sehr genau angeguckt und haben direkt reagiert und gesagt, naja, so können wir das jetzt aber auch nicht stehen lassen. So.
Was würdet ihr so im Nachgang sagen? Was war aus eurer Sicht das größte Aufregerthema? Also wann wurde es für euch besonders stressig beim Arbeiten?
Du ein Thema, ich ein Thema?
Also was mich ehrlicherweise genervt hat, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, ist, wir machen da ein NATO-Gipfeltreffen. Und wir haben da Themen, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich die Frage, wie weiter mit der Ukraine, wer unterstützt wie viel, wer kann was rausrücken, auch jetzt gerade vor den sich verändernden politischen Realitäten in Europa zum Beispiel. Wir haben die Frage der Marschflugkörper in Deutschland und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich wurde ich ständig dazu gefragt, was hat denn jetzt George Clooney zu Joe Biden gesagt? Ach, natürlich haben alle drauf geguckt, wie ist der Gesundheitszustand, wie fit ist er. Joe Biden wusste natürlich auch, er ist unter Beobachtung. Ich fand allerdings tatsächlich die ganze, ich nenne es mal Hysterie, mit der diese Debatte über Joe Biden den NATO-Gipfel überlagert hat, etwas unangemessen.
Interessanterweise hätte ich mir jetzt genau einen ähnlichen Punkt mental aufgeschrieben. Mich hat am Ende geärgert, dass von diesem Gipfel tatsächlich diese Debatte mit Joe Biden übrig bleibt und für viele jetzt offensichtlich der O-Ton des Gipfels ist, als Joe Biden dann sehr, sehr spät am Nachmittag in einer Pressekonferenz mit Volodymyr Zelensky versucht hat, zu ihm überzuleiten am Rednerpult und dann erst Zelensky gelobt hat für seine Hartnäckigkeit und sein Durchhaltevermögen und dann gesagt hat, Ladies and Gentlemen, Präsident Putin.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway.
So, an der Stelle haben viele Leute dann ihren Clip abgeschnitten, aber nicht mehr zugehört, dass Biden innerhalb von Millisekunden gesagt hat, okay, Präsident Zelensky, ich bin so fokussiert darauf, Putin zu schlagen und so. Und dann haben er und Zelensky noch einen Witz gemacht. Für mich war das einer der guten Momente letztlich von dem, was wir von Joe Biden zuletzt gesehen haben. Aber dass einfach nur dieses Präsident Putin jetzt in Erinnerung bleibt und diese auch deutsche Wahrnehmung so selektiv drauf aus ist, Joe Biden hat den Zenit überschritten, es ist Zeit, dass er geht. Das hat mich dann geärgert abends noch.
Genau, also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig.
Da will ich mit euch natürlich auch gleich noch drüber sprechen, wie könnte es anders sein. Aber vielleicht habt ihr jetzt ja nochmal die Möglichkeit, das Fazit des Gipfels ein bisschen umzuschreiben oder das, was übrig bleibt. Also wenn wir mal Joe Biden und seinen Fitnesszustand außen vor lassen, was sollte aus eurer Sicht eigentlich hängen bleiben von diesem Gipfeltreffen?
Ich finde ja immer, man kann solche Gipfel erst im Nachhinein beurteilen. Mhm. Also vielleicht sind wir in 5 oder in 10 Jahren an einem Punkt, wo wir sagen, hätten wir damals 2024 zum 75. Jubiläum weniger Schulterklopfen gemacht, sondern uns tatsächlich mehr zusammengerauft, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind. Das ist halt immer in dem jeweiligen Moment schwer zu sagen. Aber was eben auch klar geworden ist, und Kanzler Scholz hat ja auch darauf hingewiesen, dass es doch europäische Länder gibt, die sich aus der Diskussion so ein bisschen raushalten. Ne? Also wenn man sich anguckt, das ist zumindest die Interpretation der Deutschen, die schicken halt 3 Patriot-Systeme und andere Länder halten sich da bei der Lieferung von Luftabwehr oder anderen Sachen zurück. Also da wurde das schon von den Deutschen sehr deutlich, dass sie dafür werben, dass doch bitte mal mehr getan wird. Ne? Und auch der Versuch, eine längerfristige Zusage zu bekommen. Ja, Länder wollen sich nicht festlegen, es gibt Regierungswechsel oder ähnliches mehr. Aber man hat schon das Gefühl, dass da immer sehr, sehr, sehr gekratzt werden muss, bis dann doch was zusammenkommt.
Und ich finde tatsächlich, dass der Aspekt, dass mittlerweile auch die NATO sich auf den Pazifikraum konzentriert, immer zu kurz kommt. Also wir reden ja sowieso immer drüber, dass wir sagen, die Vereinigten Staaten werden sich über kurz oder lang, unabhängig davon, wie der Präsident heißt, mehr auf den Pazifikraum konzentrieren und sich von Europa logischerweise, weil man hat halt einfach nur 2 Augen, ein bisschen abwenden. Und ich finde, das hat man jetzt auch bei der NATO ganz deutlich gesehen, dass man eben zusätzlich zu den NATO-Partnern Gäste eingeladen hat. Und das waren Australien, Neuseeland und Japan und Südkorea. Also ganz klar Pazifik, weil man natürlich, der große Elefant im Raum war Russland und man musste über die Ukraine sprechen, aber man hat auch, Katrin hat es ja auch schon gesagt, in der Abschlusserklärung sogar China adressiert und man hat diese Pazifikpartner eingeladen, um auch sich da abzusichern, hat Stoltenberg ganz klar gesagt. Was heute die Ukraine ist, kann morgen irgendwo in Asien passieren. Und deswegen wollen wir da jetzt schon Kontakte knüpfen und Partnerschaften knüpfen und so weiter. Und ich, natürlich verstehe ich, dass wir immer auf unseren eigenen Bauchnabel gucken in Europa und dass der Ukraine-Krieg uns vor unserer Haustür ist und so weiter. Aber mir kommt ein bisschen zu kurz, dass sich tatsächlich insgesamt der geopolitische Fokus der gesamten Welt auf den Pazifikraum verlagert und dass wir das nicht genug im Blick haben, meiner Ansicht nach.
Check, sage ich.
Wie bewertet ihr in dem Zusammenhang so den Job, den Kollegen und Kolleginnen auf dem Gipfel gemacht haben? Da denke ich jetzt gerade an die Abschlusspressekonferenz, die Joe Biden ja dann zum Schluss noch gegeben hat, in der es ja aber auch hauptsächlich wieder darum ging, wie geht's jetzt weiter für ihn? Wird er sich doch zurückziehen aus dem Rennen ums Weiße Haus? Ist er der Meinung, er könnte auch in 1, 2, 3 Jahren noch in einem Raum mit Putin oder mit dem chinesischen Präsidenten sitzen und wäre da ein guter Gesprächspartner, der durchsetzungsfähig ist und so weiter und so fort? Es ging ja eigentlich kaum darum, was ist jetzt bei diesem Gipfeltreffen rumgekommen. Hätten aus eurer Sicht da vielleicht doch mal mehr Fragen zu den inhaltlichen Punkten des Gipfels gestellt werden sollen? Oder könnt ihr das nachvollziehen, dass es eben gerade einfach auch viel um Joe Biden geht?
Meine Wahrnehmung ist, das ist schon immer, ich nenne es mal eine Unsitte der US-amerikanischen Kollegen gewesen, dass die, wenn die mit ihren Regierungschefs auch im Ausland unterwegs sind, immer nur innenpolitische Fragen stellen. Wenn ein deutscher Politiker im Ausland unterwegs ist, hieß es früher immer, im Ausland keine Fragen zum Inland. Da wurde immer tatsächlich danach gefragt. Das hat sich, glaube ich, auch inzwischen ein bisschen verändert. Aber aus der Perspektive der Journalistinnen und Journalisten, es ist eben das Thema Nummer eins im Moment und es wurde immer als, das ist die Pressekonferenz, bei der es um alles geht. Das war die Wahrnehmung. Also die sind da fixiert, um nicht zu sagen hysterisch fixiert auf dieses Thema.
Ich möchte Katrin auf jeden Fall zustimmen. Natürlich wollen alle wissen, wie es Joe Biden gerade geht und natürlich ist er der Gastgeber auf so einem Gipfel. Und natürlich haben wir auch hinterher den Kanzler und die Außenministerin und den Verteidigungsminister gefragt, was ihr Eindruck war, weil die waren ja mit dem in einem Raum. So. Und da heißt es ganz klar, naja, also natürlich haben alle auf Joe Biden geguckt. Und deswegen war Joe Biden auch der Einzige, der bei dieser 4-stündigen Beratungssitzung kein einziges Mal den Raum verlassen hat, in ihrer Wahrnehmung. Und sie sagen, alle anderen sind mal aufgestanden, haben sich mal irgendwie was vom Buffet geholt oder mal eine Toilettenpause gemacht. Joe Biden saß da die ganze Zeit. Klar, der wusste ja auch, alle gucken auf ihn. Aber er hat zumindest, heißt es aus den Verhandlungskreisen, aus den Diplomatenkreisen, er habe einen orientierten, klaren Eindruck gemacht und nicht müde gewirkt. So. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass er das total im Griff hat. Aber es ist tatsächlich so, wie Katrin sagt, ich halte es einfach für ein bisschen übertrieben, dass wir jetzt nur noch darüber reden und überhaupt nicht mehr über Inhalte.
In der Pressekonferenz, die er ja dann eben gegeben hat, hat er ja auch nochmal betont, dass er weiter im Rennen bleiben will, dass er seine Kandidaturstand jetzt nicht freiwillig zurückziehen möchte. Nicht, um irgendwie ein tolles Vermächtnis für sich selbst zu schaffen, aber um den Job zu Ende zu bringen, den er angefangen hat, so hat er es formuliert.
I'm not in this for my legacy. I'm in this to complete the job I started.
Und dann lasst uns doch gern das als Aufhänger nutzen, um wirklich auch nochmal über diese Pressekonferenz zu sprechen und über das Innenpolitische, was eben hier gerade los ist in den USA. Deshalb sitzen wir ja in Washington. Wie habt ihr diesen Auftritt von Biden bei der Pressekonferenz wahrgenommen?
Tiefer Seufzer.
Solide, oder? Also ich meine, was will man denn jetzt erwarten? Der hat da lange geredet, er hat sich zweimal versprochen. Also ich habe auch schon Pressekonferenzen von anderen Politikern gesehen, die waren ähnlich uninspirierend. Also ich glaube, der Punkt ist der Maßstab, den wir jetzt anlegen. Ja, also ich würde sagen, es war eine klassische Pressekonferenz. Die war nicht besonders prickelnd, die war nicht besonders aufregend, die war nicht besonders lustig oder inspirierend. Es war halt eine Pressekonferenz, aber es war halt eine Pressekonferenz, wie man sie von jedem anderen auch hätte kriegen können und eben aber mit dem Aspekt, dass er unter besonderer Beobachtung steht und deshalb halt alle darauf warten, förmlich, dass er sich verspricht. Also eigentlich völlig egal, was er sagt. Hauptsache, er verspricht sich jetzt mal.
Also ich habe heute Morgen in einem von unseren vielen Newslettern die Einordnung gelesen, dass nach dieser Pressekonferenz sich jeder das raussuchen kann, was er gerne raussuchen möchte, exakt so. Die Leute, die ihn unterstützen, können sagen, seht doch, er hat diese Pressekonferenz überstanden, er hat 45 Minuten auf Fragen beantwortet, manchmal so lange, das ist jetzt meine Anmerkung, dass man vergessen hat, wie die Frage hieß. Und er hat leise gesprochen und er hat laut gesprochen, das heißt, er hat durchaus auch dynamisch gewirkt. Die laute Passage, da ging es um Waffen und um Kinder, die durch Waffen sterben. Das war so ein Element, wo er richtig Druck gemacht hat. Wenn ich mich umdrehe und denke, wie stelle ich mir einen engagierten Wahlkämpfer vor, jemanden, der tatsächlich mit dem Rücken zur Wand steht und aller Welt beweisen will, dass er den Trieb hat, die Energie hat, die Power hat und den festen Willen hat, diese Wahl zu gewinnen und auch noch weiter zu regieren. Das habe ich da nicht gesehen. Aber in der Tat, Gudrun, du hast recht. Es war für eine durchschnittliche Pressekonferenz war es okay, aber für eine Pressekonferenz von jemandem, der um sein Überleben kämpft, sein politisches, und wie er sagt ja immer, es geht ja nicht um ein Erbe. Doch, es geht auch um sein Erbe. Da hat er für mich sehr, sehr defensiv und sehr passiv gewirkt. Er hat nicht wirklich Trump angegriffen. Er hat nicht die Themen durchgepeitscht, die die Leute wirklich interessieren. Stichwort Abtreibung und ähnliche Geschichten. Er hatte sich ja auch irgendwie so ein bisschen verheddert und so ein Zeugs. Es war so mäh, würde ich mal sagen.
Ich sehe es ganz genauso, aber deswegen ist halt so ein bisschen die Abwägung. Es war halt eine Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel, die halt gekapert wurde, ja, in der Tat,
genau,
von den US-Kollegen, um halt über jedes innenpolitische Thema zu sprechen, weil du sagst gerade Abtreibung, das hat jetzt halt ehrlicherweise beim NATO-Gipfel auch wenig verloren. Also ich finde jetzt auch nicht, dass der Mann wahnsinnig dynamisch rüberkommt und man das Gefühl hat, dass er das noch 4 Jahre ganz prima machen würde. So, also ich hatte eher so das Gefühl, es verschafft ihm jetzt erstmal Zeit, so, jetzt ist Wochenende, jetzt erholt er sich mal vom Gipfel, er will ja am Montag nochmal ein großes Fernsehinterview geben und ja, also ich glaube, wir eiern da jetzt halt so rum.
Dass so rumgeeiert wird und dass aber auch diese ganze Diskussion rund um Joe Biden und sein Alter irgendwie so extrem viel Fahrt aufgenommen hat, liegt ja unter anderem auch am anderen Kandidaten, der in dieses Präsidentschaftsrennen geht, an Donald Trump. Jetzt wurde ja gefeiert eigentlich, dass es die NATO schon seit 75 Jahren gibt mit den USA als Gründungsmitglied, aber darüber schwebt ja auch immer so ein bisschen diese Vorstellung, was passiert denn, wenn Donald Trump wieder Präsident wird? Joe Biden und er haben ja recht unterschiedliche Haltungen, möchte ich das mal so formulieren, wenn es um die NATO geht. Das können wir auch hier nochmal in einem kurzen Zusammenschnitt hören aus Reden, die sie beide in den Tagen rund um diesen NATO-Gipfel gehalten haben. Biden eben beim NATO-Gipfel und Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida.
Today, NATO is more powerful than ever. 32 nations strong.
I didn't even know what the hell NATO was too much before, but it didn't take me long to figure it out, like about 2 minutes.
Also Biden redet davon, dass die NATO mit 32 Mitgliedstaaten nun so stark sei wie noch nie. Während Trump seinen Fans bei dem Wahlkampfauftritt erzählt, dass er eigentlich kaum wusste, was die NATO überhaupt ist, als er 2016 eben Präsident geworden ist, und dass er aber nur 2 Minuten gebraucht hätte, um das rauszufinden. Das spricht ja schon Bände, aber für alle, die sich eben nicht ganz so intensiv mit Donald Trump und seiner Haltung gegenüber der NATO befasst haben, könnt ihr nochmal beschreiben, wie das hier wahrgenommen wird in den USA?
Also Trump ist halt eben sehr NATO-skeptisch und läuft halt immer rum, weil er das natürlich durch seine Geschäftsmannbrille sieht und sagt, NATO, wieso bezahlen eigentlich nur wir? Dazu muss man sagen, die Vereinigten Staaten haben im vergangenen Jahr 968 Milliarden Dollar in Verteidigung gesteckt. Das ist natürlich so viel wie alle anderen 31 NATO-Partner zusammen nicht. Und deswegen ist Trump halt immer der Ansicht, wieso bezahlen wir eigentlich immer für die Sicherheit und die Abschreckung von euch anderen allen. Ihr müsst jetzt auch mal das liefern, was vereinbart ist, nämlich mindestens 2% vom Bruttoinlandsprodukt. So, da wissen wir, das machen nur 23 Mitglieder im Moment statt 31. Und deswegen hat Trump da ja durchaus einen Punkt. Seine Rhetorik ist fragwürdig, aber natürlich ist es so, es zahlen nicht alle so viel, wie sie müssten. Und aus seiner Geschäftsmannperspektive ist es halt so, wenn ihr nicht zahlt, dann tue ich auch nichts für euch. So, und das sehen übrigens auch 53% der Amerikanerinnen und Amerikaner so. Da wurde eine repräsentative Umfrage zugemacht. Aber das sehen übrigens auch in Deutschland 49% so. Auch 49% der Deutschen sagen, wenn wir da mitmachen wollen, müssen wir schon unsere Verpflichtungen erfüllen. Also das ist gar nicht so absurd. Das Absurde ist halt immer, wie er das erzählt, dass es bei ihm halt immer so rüberkommt, wie der ganze Laden ist, Grütze, und wir müssen da raus. Das habe ich von ihm so, ehrlich gesagt, auch noch nie gehört.
Eben,
das wird
eben
immer interpretiert.
Genau.
Ja? Es wird immer interpretiert, aber er sagt jetzt nicht, ich will aus der NATO raus, ihr könnt mich alle mal, ich mache das alleine, sondern er sagt, NATO können wir gerne machen, aber ihr zahlt gefälligst alle mit.
Also die USA könnten jetzt auch einfach nicht aus der NATO austreten, da müsste es einen Senatsbeschluss geben mit einer großen Mehrheit. Wir wissen nicht, wie der Senat nach der Wahl aussieht, da kann sich auch noch eine Menge ändern, aber in der Tat, er ist ja sehr skeptisch und seine Weltsicht, du hast das ja eben gerade auch schon geschildert, ist eben so transaktional. Ne? Gib du mir, gib ich mir, und ich werde versuchen, aber dass ich als Sieger vom Platz gehe. Ja, so funktionieren internationale Bündnisse eben nicht. Joe Biden ist ein Fan von internationalen Bündnissen, deswegen lieben ihn die Europäer so sehr, und Donald Trump ist der Meinung, dass man das am besten immer nur so zwischen zwei Staaten, sowieso immer nur alles zwischen zwei Staaten aushandeln soll. Das geht ja auch bei den Wirtschaftsbeziehungen so weiter. Immer dieses gib du mir, gib ich dir, und wichtig ist, dass ich am Ende gewinne.
Mit dieser Aussage, die wir in diesem Jahr ja auch schon von ihm gehört haben, er würde Russland dazu ermutigen, zu tun, was auch immer es wolle mit den Ländern, die eben nicht die 2% ausgeben, hat er natürlich nicht unbedingt dafür gesorgt, dass man sagt, okay, ja stimmt, der hat da einen Punkt, sondern natürlich hat er dafür gesorgt, dass die Aufregung recht groß ist, auch beim Gedanken daran, dass er eben wieder gewählt werden sollte im November.
Ja, da kriegt man natürlich wahnsinnig viel Applaus bei Wahlkampfreden, ne? Weil das ist so dieses Brachiale. Er war 4 Jahre lang Präsident. Er hat nochmal versucht, Präsident zu werden. Er versucht es jetzt zum 3. Mal und stellt sich immer noch als Außenseiter des Systems dar. Mhm. Das finde ich völlig irre. Also, er ist Teil des Systems gewesen. Opfer. Ja, aber, nicht unbedingt die Opfergeschichte, sondern er versucht sich darzustellen als jemand, der von außen kommt und diesen Sumpf austrocknen will. Er war 4 Jahre lang da, er hat daran gearbeitet, seinen eigenen Sumpf sich zu schaffen mit seinen Familienmitgliedern. Und der nächste Sumpf wird wahrscheinlich noch besser werden als sein vorheriger, weil er jetzt ja weiß, wie es geht. Also diese Widersprüche, ich wollte mich nicht aufregen, diese Widersprüche sind schon einfach sehr beeindruckend.
Ja, gut geklappt, ich wollte mich nicht aufregen. Mhm. Aber wir kommen zum Schluss des 3-tägigen NATO-Gipfels, darum soll es ja eigentlich gehen. Ich möchte noch einmal euer Fazit hören, ganz zum Abschluss. Wie war's? Schwierige Frage.
Tja. Was ich eben nicht wirklich durchschaut habe, weil wir dann vielleicht doch nicht das ganze Bild haben und eben, wie gesagt, bei diesen Veranstaltungen hinter geschlossener Türen nicht dabei waren, ist, wie dünn ist die Schicht dieses Zusammenhaltes? Denn was uns da erzählt worden ist, das sind wolkige Worte, wie toll das alles klappt und erfolgreichstes Bündnis aller Zeiten und jetzt zahlen ja auch alle mehr Geld. Aber wie dünn ist die Schicht? Wie stark arbeiten solche Leute wie die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni daran, dieses Bündnis in eine andere Richtung zu drehen? Wir haben alle die Kamerabilder gesehen von einem einsam und ein bisschen trotzig in seinem Sitz sitzenden Regierungschef Orban, der ja sich jetzt gerade als eigenständiger Kopf versucht zu profilieren, indem er Leute besucht, mit denen andere Leute jetzt nicht so gerne sprechen wollen.
Und zwar alle, spannenderweise, genau, weil er jetzt gestern, bei Trump war
er auch noch, also ganz genau.
Kürzester Zeit Putin, China und Trump, also Putin, Xi, Trump, geile Kombi.
Ja, genau. So, ist das ein Faktor? Macht er das jetzt für sich oder kündigt er damit einen Trend an, dass sich da Sachen wirklich auseinanderentwickeln? Das kann man halt alles im Moment noch nicht so sagen. Mhm. Vielleicht war das der letzte Gipfel des Zusammenhalts und ab dann geht's auseinander. Vielleicht geht's auch wieder, schwierig zu sagen.
Das heißt, wir haben ein paar Antworten bekommen, aber auch eine ganze Menge an neuen Fragen, die es zu klären gilt, aber nicht mehr heute. Denn wir sind durch mit unserer Podcast-Folge für diese Woche. Vielen lieben Dank für eure Zusammenfassung, Katrin Brandt und Gudrun Engel. Und vielen Dank auch an Simon Janssen in der Technik. Unsere älteren Folgen, die findet ihr im Internet auf ndr.de/diekorrespondenten und natürlich in der ARD-Audiothek. Da kommt immer freitags eine neue Folge raus. Also gerne abonnieren, wir freuen uns. Oder ihr seid im Radio dabei. Danke fürs Zuhören.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas. Und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten, USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.